Habt ihr das? Die Arche. Wer kennt alles die Arche? Seid ihr ganz sicher, dass ihr sie wirklich kennt? So richtig kennt? Ihr habt die Geschichte, wer hat die Geschichte schon mal wirklich gelesen in der Bibel? Nicht nur gehört, sondern gelesen. Sind schon deutlich, deutlich weniger. Was fällt dir ein, wenn du die Arche hörst? Was fällt dir ein? Denkst du vielleicht an eine kleine Nussschale, wo so ein paar Tiere drin sitzen, kaum Platz haben? Oder denkst du auch gleich an diese Flut? Ja? An die Flut? Was fällt dir noch ein zur Arche? Rettung. Gehorsam. Viele Tiere. Gott schützt. Viel Holz. Eine weltweite Flut, vielleicht auch eine unglaubliche Geschichte. Hä? Wie geht denn sowas? Zweifel an Gottes Güte, weil sind auch jede Menge Menschen sind umgekommen. Ich hatte vor zwei Wochen habe ich eine Predigt gehört vom Dr. Werner Gitt. Das ist ein Wissenschaftler aus Braunschweig. Von dem habe ich schon viele Predigten gehört, weil das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Das ist ein Wissenschaftler und der ist so ein richtiger Mathematiker durch und durch. Und das war eine Predigt über die Arche, über die Konstruktion. Der hat dann mathematische Gleichungen gezeigt und hat ein Buch dazu gehabt zur Predigt. Und das war so interessant, wie er praktisch diese Arche beschrieben hat. Nur der Grundaufbau. Und die Predigt, der hat eine Stunde geredet, nur über den Aufbau dieser obergenialen Arche. Und ich war hinterher, oh, die Arche. Und dann habe ich jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, wie diese Geschichte zu lesen und zu lesen und zu lesen. Habe noch eine andere Predigt darüber gehört. Einfach, das hat mich so fasziniert. Wieder nur ein Stück aus der Bibel, aber so, so viel drin. Und das wollte ich einfach mit euch Kindern, mit euch Erwachsenen teilen heute Morgen. Okay. Wir starten mit dem Steckbrief der Arche und das habe ich jetzt von diesem Dr. Werner Gitt. Ich habe euch Kinder, habe ich Zettel verteilt und ihr dürft jetzt einfach mal diesen Steckbrief vorlesen. Kommt ihr gerade mal nach vorne? Stellt euch gerade mal hier, gerade hintereinander auf und dann, wer hat alles einen Zettel bekommen? Genau, Rebecca, fängst du an? Genau. Und dann, wenn ihr es vorgelesen habt, dürft ihr euch dann auch setzen.
Dieses Schiff begab sich auf große Fahrt, ohne das Ziel zu kennen. Erbaut wurde das Schiff auf der Werf Noahs. Er war weder ein gelehrter Schiffsbauer noch Ingenieur, sondern ein Nomade und Viehzüchter.
Von Gott stammt der Konstruktionsentwurf zum Bau des Schiffes.
Das Schiff wurde direkt von Gott in Auftrag gegeben. Das Schiff brauchte weder Kompass noch Ruder, denn Gott war der Steuermann.
Das Schiff wurde nie auf einen Namen getauft. Das Wort Arche bedeutet Kasten.
Bei der Aufschreibung Gottes bekam Noah den Zuschlag, weil er der Einzige war, der Gott vertraute.
Das Schiff lief unter der unsichtbaren Flagge Gottes.
Das Schiff war nur zum einmaligen Gebrauch, also nur zur Jungfernfahrt vorgesehen.
Dieses Schiff konnte nicht untergehen, weil Gott Konstrukteur, Reeder und Steuermann in einem war.
Das Schiff wurde ausschließlich von Laien gebaut.
Von Laien? Sind die, die sich nicht auskennen?
Das Schiff hatte die kostbarste Fracht an Bord, die je ein Schiff mit sich führte, nämlich das Erbgut für alle zukünftigen Menschen und für alle Landlebewesen. Wäre dieses untergegangen, wären wir heute nicht hier.
Schon allein diese Aufzählung hat mir so gefallen. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und es gibt einen Historiker, der heißt Aaron Smith. Und der hat 80.000 Sinnflutgeschichten in 72 Sprachen aufgelistet, einfach quer durch die Welt, wo die Leute praktisch von der Sintflut gesprochen haben, von der großen Flut, wo viele Menschen untergegangen sind, wo sie Rettung fanden auf einem Boot. Sie variieren zum Teil einfach so vom Inhalt, aber so viele Zeugnisse über die ganze Welt, wo von einer Flut sprechen und vom Untergang praktisch von der Welt und vom Wiederaufbau. Und wie fast bei jeder Predigt lese ich den Vers vor, weil der ist so wichtig, aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Nämlich, dass die ganze Schrift von Gottes Geist eingegeben ist und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wie wunderbar ist, dass wir heute hier in Herbolzheim davon profitieren, dass wir diese Schrift haben, diese Geschichten in der Bibel, dass wir das öffentlich, ja sogar öffentlich, ich könnte es rausbrüllen nach Herbolzheim. Wir dürfen das öffentlich tun. Wie viele Geschwister von uns können das momentan nicht? Wie viele müssen das jetzt, was kommt, geheim machen im Geheimen? Das fällt mir einfach gerade ein. Vater im Himmel, ich mir bete für unsere Geschwister auf der ganzen Welt verteilt, die deine Botschaft im Geheime weitergeben müssen. Aber sie tun's. Sie tun's, weil sie dich lieben. Sie tun's, weil sie von dir ergriffen sind. Und wir stehen heute Morgen ein für unsere Geschwister. Wir segnen sie in deinem Namen, Jesus. Und wir bitten, dass dein Geist sie erfüllt, sodass sie mutig sind und kühn und das unter ihren Landsleuten verbreiten, nämlich deine Wahrheit, nämlich dich, Jesus. Die Beziehung zu dir, dass ihr Leben, dass du dich in ihrem Leben widerspiegelst und dass sie sich nicht scheuen vor dem Tod oder vor Gefängnis oder vor Folter. Herr, das ist über allem begreifen, aber wir wissen, du bist Gott und du bist gut. Und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Und egal, was wir lesen, es dient uns zur Lehre, zur Ermahnung. Und so auch diese Geschichte über Noah und die Sintflut. Und mir kamen so drei Punkte in den letzten 2 Wochen dann. Und zwar Gottes Gericht, Gottes Gnadenzeit und Gottes Rettung. Gestern, also zur Zeit Noahs und heute, die wir heute in der Endzeit leben, in der letzten Zeit. Wir starten gleich mit 1. Mose 6 bis 9. Ich mache immer ein bisschen Unterbrechung dann, um die 2, 3 Punkte praktisch zu beleuchten. 1. Mose 6, Noah und die Flut. Die Menschen wurden immer zahlreicher auf der Erde und ihnen wurden auch viele Töchter geboren. Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Frauen der Menschen waren und sie nahmen sich diejenige zur Frau, die ihnen am besten gefiel. Da sprach der Herr, die Menschen sollen von nun an nicht mehr so lange leben, denn sie sind sündig. In Zukunft sollen sie nicht länger als 120 Jahre leben. In jenen Tagen, auch später noch, lebten Riesen auf der Erde. Denn aus der Verbindung der Gottessöhne, das sind die gefallenen Engel, mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Diese waren die berühmten Helden der Urzeit. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war der einzige gerechte Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Das Schiff soll 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein. Lass unter dem Dach eine Öffnung, eine Elle breit, frei und rund um das Schiff geht. Leg dann drei Decks im Schiff an, unten in der Mitte und oben, und setz an der Seite eine Tür ein. Sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund, und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Bring ein Paar von jeder Tierart, ein Männchen und ein Weibchen, in das Schiff, damit sie dir, mit dir die Flut überleben. Ein Paar von jeder Vogelart und jeder Tierart, ob groß oder klein, soll zu dir ins Schiff kommen, um zu überleben. Und nimm genügend Nahrung für deine Familie und all die Tiere mit an Bord. Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Gottes Gericht, gestern und heute, es ist wahr, es ist real, Gottes Gericht kam. Die Sünde auf der Erde hatte so stark zugenommen und hat eigentlich seinen Höhepunkt erreicht, als diese Engel ihre Position verließen, die gefallenen Engel, und sich verbanden mit den Frauen auf der Erde. Und dann kam Gottes Gericht, das war einfach zu viel. Da hat Gott gesagt, nee, geht gar nicht. Und dann hat er beschlossen, er wird alles zerstören. Und diese Zerstörung von der Flut, hier kommt der erste Gedanke. Da waren nicht irgendwelche noch Netze an der Arche, dass man sich doch noch irgendwie anders retten konnte. Entweder die Arche oder gar nicht. Es war die völlige Zerstörung. Sie nahmen nicht nur einige hinweg, sondern alle, die sich außerhalb der Arche befanden. Und es soll uns, wie in der Stelle, wo der Paulus zum Timotheus sagt, es soll uns ermahnen. Bei uns ist es nicht anders, weil Jesus spricht über die Endzeit in Matthäus 24. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. In den Tagen vor der Sinnflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Und genau so wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Hey, das ist real, das hat mit dir und mir was zu tun. Das ist nicht eine Geschichte, ja, steht halt in der Bibel, Altes Testament für uns, neue. Hey, das ist Neues Testament. Es wird genau so sein, wie zur Zeit Noahs, schwarz auf weiß. Ich habe letzte Woche noch ein Buch gelesen von Spurgeon, dem Prediger aus dem 19. Jahrhundert, ein kleines Buch. Und er beschreibt in dem Buch die Sinnflut und Gottes Gericht über die Menschen damals und heute. Und ich lese jetzt einfach nur einen Auszug, weil es so war. Er beschreibt eben die Leute, die damals lebten und die wir auch heute finden um uns herum. Das Gericht kommt über arme und reiche Menschen, über Gebildete und Ungebildete, über religiöse Menschen, die Gutes tun, und über gesetzlose Menschen, über alte und junge Menschen, über die Spötter, über die Kritiker, über die Befürworter des Glaubens, nämlich das sind die, die gottesfürchtige Menschen ehren und gut finden, was sie tun, und sie für ihren Glauben bewundern, auch die Befürworter. Das Gericht kommt auch über Mitarbeiter, die Kirchen und Gemeinden gefüllt und unterstützt haben, aber nicht bekehrt waren und deren Glaube tot war. Es gab bei Noah eine Scheidelinie und es wird sie auch bei der Wiederkunft Jesu geben. Alle, die sich außerhalb der Arche befanden, gingen verloren. Alle ohne Glauben an Christus gehen verloren. Alle, die mit Noah in der Arche waren, wurden vor der Flut gerettet. Alle, die in Jesus leben, werden errettet. Soweit Spurgeon. Wir lesen weiter in 1. Mose 7. Dann sprach der Herr zu Noah, geh mit deiner Familie in das Schiff, denn unter allen Menschen auf der Erde bist du in meinen Augen der Einzige, der gerecht ist. Nimm von allen reinen Tieren je 7 Paare mit, von den unreinen aber je nur ein Paar. Wähle dann je 7 Paare von jeder Vogelart. Jedes Paar soll aus einem Männchen und aus einem Weibchen bestehen, sodass jede Tierart die Flut überlebt. Noch eine Woche, also 7 Tage, dann werde ich es 40 Tage und 40 Nächte lang auf der Erde regnen lassen. Ich werde alle Lebewesen, die ich geschaffen habe, vernichten. Und jetzt kommt der Satz, der so oft kommt. Und Noah führte alles genauso aus, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Noah war 600 Jahre alt, als die Flut über die Erde kam. Und er ging mit seiner Frau, seinen Söhnen und deren Frauen an Bord des Schiffs, um sich vor der Flut in Sicherheit zu bringen. Hier ein kleiner Einschub. Als ich das so gelesen habe, so, ich habe es dann von ganz am Anfang gelesen, ich habe es von 1. Mose 1 und dann habe ich so gelesen von Adam und er wurde 800 und 900 und so Jahre alt. Und dann hat es mich gepackt, dann habe ich die Bibel genommen, habe mir einen Zettel genommen und habe aufgeschrieben, wie lange hat jeder gelebt. Aha, als er 130 Jahre alt war, das wird bekommen, lebte noch so und so viele Jahre und dann hat sich so ein Schema entwickelt. Und dann war echt, ich wusste, es gibt's bestimmt im Internet wo, aber das hat mich so fasziniert, einfach das selber auszurechnen. Und dann kam ich zur Stelle, ja Moment, die lebten ja noch alle. Boah, da lahm ich, also der Vater vom Noah, der Opa vom Noah, der Methusalem, der Älteste, die lebten ja noch alle, als der Adam auch noch lebte. Also der Noah hat Adam nicht mehr gekannt, aber sein Vater, der lahm ich. Und dann wurde mir diese Dimension so nochmal bewusst. Und dann kam für mich so der spannendste Moment. Dann habe ich, je näher ich kam an die Sinnflut, wer hat denn da noch gelebt? Ist sein Vater untergegangen? Oder der Methusalem? Das ist ja der Hammer. Und dann kam ich, dann starb 5 Jahre vor der Sinnflut, starb der Lamech, Noahs Vater. Und im gleichen Jahr von der Flut starb der Methusalem. Und für mich war das dann, irgendwie, das hat mich total ergriffen. Und dann kam die Flut, weil der Noah war dann tatsächlich der einzige gerechte Mann da noch, der sich daran hielt. Das noch zwischendurch so. Die reinen und die unreinen Tiere, die Vögel und die Kriechtiere gingen paarweise zu Noah in das Schiff hinein, so wie Gott es Noah befohlen hatte. Eine Woche später kam die Flut und bedeckte die Erde. Also man hat herausgefunden, dass die Wassermassen in den Meeren reicht, wenn man die Berge anders verteilen würde, dass das Wasser 3 bis 4 Kilometer die Erde bedeckt. Also mal rein von der Wassermasse, die im Moment in den Meeren ist, weil man hat ja auch herausgefunden, diese Verschiebungen, steht auch im Psalm 104, beschreibt es David, die Berge erhoben sich, die Täler senkten sich, das waren alles gewaltige Umbrüche auf der Erde nach der Sinnflut oder während der Sinnflut. Und da steht auch noch, und die Wasserquellen öffneten sich praktisch aus der Tiefe, das lesen wir nachher noch, aber das will ich gerade noch kurz einschieben. Das wurde oft belächelt, wurde jahrelang belächelt, aber jetzt weiß ich nicht mehr das Jahr, aber vor 20 Jahren etwa, hat man rausgefunden, diese Wasserquellen, die gibt's tatsächlich. Es gibt Meere unterhalb der Meere, die wie Schleusen sind, die geschlossen sind. Aber das sind Unmengen an Wasser, ist da vorhanden. Und wenn Gott was sagt, dann stimmt's einfach. Wir Menschen können es nicht begreifen. Ich hatte mal einen Vortrag gehört vom Dr. Roger Libby, der macht außerwissenschaftliche Vorträge über die Erde. Das ist so hochspannend. Der hat einen Vortrag über die Wissenschaft hinkt hinterher. Das, was schon lange in der Bibel steht, dass irgendwann kommt die Wissenschaft auch drauf und sagt, Leute, wir haben rausgefunden, es gibt Quellen der Tiefe. Ja, lesen wir schon, wie lange schon in der Bibel. So, die Wissenschaft hängt hinterher, weil sich die Menschen das einfach, weil das so unglaublich erscheint. Und doch, Gott lässt sich nicht spotten. Er steht dazu. Er ist die Wahrheit. Und wenn du rein was Naturwissenschaft anbelangst, so ein Zweifler bist, der einfach immer wieder denkt, wie kann denn das sein? Dann, hey, vertrau auf Gott. Er ist Gott und er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und nur weil du es nicht verstehst, heißt das noch lange nicht, es war nicht so. Und was du im Kleinen entdeckst in deinem Leben, dass Gott die Wahrheit ist, das stimmt auch für die ganze Erde, für alle Wassermassen, für alle Berge. Die Berge heben sich, die Täler senken sich. Es stimmt alles, was er sagt. Alles. Lasst uns doch diesem Gott vertrauen. Eine Woche später kam die Flut und bedeckte die Erde. Als Noah 600 Jahre alt war, am 17. Tag des zweiten Monats, brachen, da kommt's, die unterirdischen Wasserquellen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte goss es in Strömen. Doch gerade an diesem Tag war Noah mit seiner Frau und seinen Söhnen Sem, Ham und Japhet sowie deren Frauen an Bord des Schiffs gegangen. Mit ihnen im Schiff waren Tiere aller Art, zahme und wilde, große und kleine, dazu alle Arten von Vögeln und Kriechtieren. Je zwei und zwei waren sie zu Noah in das Schiff gekommen. Ein Männchen und ein Weibchen, so wie Gott es befohlen hatte. Dann schloss der Herr die Tür hinter ihnen zu. Gottes Gnadenzeit, gestern und heute. Wenn man die Geschichte liest, könnte man sich doch auch echt fragen, ist Gott wirklich gut? Ist er wirklich so gütig? Er lässt so viele Menschen sterben. Aber Gott ist nicht der liebe Gott, wie er so oft so, ja, der liebe Gott. Nee, es ist nicht der liebe Gott. Es ist der gerechte, es ist der heilige Gott. Es ist der treue Gott. Es ist der Gott, der zu seinem Wort steht. Aber es ist ein Gott, der uns liebt, der dich und mich retten will. Er ist ein liebender Gott. Nicht der liebe Gott. Er ist ein liebender Gott, weil er Liebe ist. Und die Betonung bei dem ganzen Sinnflutbericht liegt nicht auf der Zerstörung von den Menschen, sondern auf der Rettung, auf der Gnade. Gnade ist das Wort, Gnade, pure Gnade. Weil er sagt nicht, so, jetzt zerstöre ich alles, pf, Noah, ja, gut, aber egal. Nee, er plant, aber sowas von exakt. Er ist für uns, er hat seine Gnade ist für jeden da. Und er gab den Menschen auch zu Noahs Zeit eine Gnadenzeit. Und zwar sagt er, ich möchte, dass die Menschen 120 Jahre nur noch leben. Das bezieht sich nicht, jetzt kann man nur noch 120 Jahre alt werden, weil sonst hätte er sich widersprochen, weil Noah wurde mehr, Sem, Ham und Japhet wurden, glaube ich, auch um die 500 Jahre. Nee, es bezieht sich auf diese Gnadenzeit, bis die Flut kam. Und rein rechnerisch stimmt's wieder mal. Komisch, oder? Eben nicht komisch. Gott gab den Menschen eine bestimmte Frist, damit sie umkehren, bereuen, Buße tun, bekennen. Und dann aber, wenn die Frist abgelaufen ist, dann kommt Gottes Gericht. Und es erinnert mich an das, was uns allen noch bevorsteht. Es erinnert mich an das, was kommen wird. Das steht nämlich auch fest. Es wird das Gericht auch wieder kommen. Und es ist auch eine beschlossene Sache. Es gibt so viele Prophezeiungen, die haben sich noch nicht erfüllt. Und es bezieht sich auf die Endzeit. Und die letzte Zeit. In 2. Petrus 2, Vers 4 wird Noah der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Und das war er auch. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat die 120 Jahre genutzt, um zum einen die Arche zu bauen, aber auch um den Menschen zu predigen. Leute, nutzt die Gnadenzeit, kehrt um, wir bauen hier die Arche. Gott hat gesagt, er wird eine Flut kommen lassen. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube, die haben sich die Bäuche gehoben, weil man muss wissen, weit und breit war kein Wasser. Geregnet hat es zu der Zeit noch nie. Es gab Tau, aber Regen kannten die Menschen nicht. Also rein wissenschaftlich gebildet, und das waren die Leute damals, von wegen Steine klopfen und blöd. Nee, das waren gebildete Leute. Hey, ich glaube, die haben sich die Bäuche gehalten. Sinnflut, Flut. Mann, der baut so ein Schiff auf dem Trockenen. Wie blöd kann man eigentlich noch sein? Wie blöd, der hat sich doch ein Hirngespinst. Der Noah wieder, ah, der ist vielleicht ganz in Ordnung, aber der, ja, geht ja gar nicht. Aber über Noah wird gesagt, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Ihm waren die Menschen, glaube ich, echt wichtig. Und er hat auch zu seiner eigenen Familie gepredigt. Die Menschen hatten die Möglichkeit, umzukehren. Waren seine Kinder automatisch gerettet, weil sie eben die Söhne Noahs waren? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, auch die Söhne haben diesem Gott vertraut und ihm geglaubt. Und über Noah steht, dass er der einzige Gerechte war. Heißt das, er war sinnlos? Er hat keine Fehler gemacht? Nein. Auch nicht, nee. Genau, er hat auf Gott gehört. Es steht in der Bibel, er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und er hörte seine Stimme. Er hörte seine Stimme. Und seine Söhne haben Gott auch gehorcht. Und das sieht man an den Ehen. Ich glaube, sonst wird es nicht drinstehen. Es steht Noah mit seiner Frau und seine Söhne mit jeweils einer Frau. Und es war zu der Zeit, da, wer war das? Nachkomme von Kain, war das der Lamech? Nee, Lamech war ja da. Einer war doch der Erste, der zwei Frauen genommen hat. Egal. Nachkomme von der Linie Kains war der Erste, der dieses Gebot missbraucht hat oder aus dem Gebot ausgestiegen ist, das Gott gegeben hat zum Adam, ich will dir eine Frau geben, eine Frau. Und dann ging es los mit mehr Ehen und so weiter. Und über Noah wird gesagt, er hatte eine Frau und auch seine Söhne hatten jeweils eine Frau. Und vielleicht haben sich die auch viel anhören müssen, ist jetzt reine Spekulation, aber man kann sich's gut vorstellen, wie du hast nur eine Frau. Nee, Gott ist mein Maßstab und ich vertraue diesem Gott, dem Schöpfer. Noah war gerecht, weil er Gott ehrte mit seinem Leben, mit seinem Denken, seinen Worten, seinem Verhalten. Und Noah war der Gehorsam gegenüber Gott wichtiger als die Anerkennung von den Menschen. Ich glaube, die mussten sich so auslachen lassen, also mit dem Bau der Arche. Wahrscheinlich haben auch viele mitgeholfen, weiß man nicht. Die haben vielleicht Geld verdient, indem sie mithelfen, aber sie haben nicht geglaubt, dass das wirklich mal schwimmen würde. Sonst wären sie auch in der Arche gewesen. Und das soll ein Beispiel für uns sein. Denn wir leben auch in dieser Gnadenzeit. Manfred, hast du einen Namen? Enoch, nee, Enoch war es nicht. Ja, aber nach dem Henoch, es war der Sohn vom Henoch, glaube ich. Genau, aber nach dem Henoch, wer kommt nach dem Henoch? Ah ja, der hieß anders auf jeden Fall. Und heute, das haben wir vorher gelesen, ist es wie zur Zeit Noahs. Sind die Leute böse von Grund auf? Ja. Gibt's Gewalt? Gibt's Missbrauch in allen Bereichen? Es gibt Gottlosigkeit, alles. Und auch unser Leben soll auch für die Leute um uns herum auch so eine Predigt sein. Wir wollen doch auch Prediger der Gerechtigkeit sein, oder? Willst du ein Prediger der Gerechtigkeit sein? Und wer ist heute die Arche? Die Gemeinde? Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ist die Gemeinde? Ist eine bestimmte Gemeinde? Oh ja, diese Art von Gemeinde, das ist also wirklich unser Rettungs... Ja? Wer ist die Arche heute? Jesus, genau. Jesus ist die Arche, genau. Keine Gemeinde, kein Gemeindename. Denn es steht in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in Jesus allein gibt es die Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, in dem das Heil ist. Es ist kein anderer Name. Und bei Noah war die Arche die Rettung, dieses Schiff. Arche heißt ja Kasten. Arche ist nicht der Name, sondern es heißt Kasten. Und Noah bekommt von... Ich finde es so spannend. Ich hoffe, ihr findet es auch spannend und es geht euch nicht zu lang, weil es kommt noch einiges. Es ist so spannend, wie die Arche einfach gebaut wurde. Er bekam ganz genaue Anweisungen, wie er das zu bauen hatte. Man nimmt, also es ist ja Ellenangabe und wenn man die kleine Elle, es gab verschiedene Maße für die Elle, und wenn man die kleine Elle nimmt, dann kommen Maße raus von einer Länge von 135 Meter, Breite 22,5 Meter, Höhe 13,5 Meter. Und da eben der Dr. Werner Gitt erklärt in diesem Buch, das er geschrieben hat, oder in der Predigt, die optimalen und perfekten Maße der Arche. Und er rechnet es eben mit diesen mathematischen Kurven aus. Er macht Berechnungen. Das eine ist die Einflussgröße, die Schwimmstabilität auf dem Wasser im Vergleich zum Material an Einsatz. Also so wenig Holz wie möglich, wo der Noah praktisch gebraucht hat für die Arche, aber eine hohe Schwimmstabilität. Und die Arche, die musste ja nicht irgendwie links, rechts gehen, sie musste, war wie ein Floß, also sie musste sich treiben lassen. Und diese Berechnungen hat er aufgestellt und alle möglichen Varianten ausgerechnet. Und er kam auf genau dieses Maß wieder, dieses Größenverhältnis. Und das wird auch heute für die ganzen Containerschiffe, wird dieses Verhältnis 1:6 wird genommen von Länge und Breite, weil das die höchste Stabilität im Wasser ist. Und der Noah, der konnte das nicht wissen. Der war Laie, der war kein Räder, da gab es ja gar kein Wasser. Das schon allein das... finde ich, oh, das ist Gott, einfach Gott. Ich habe noch zwei Bilder gefunden. Jeder stellt es ein bisschen anders dar, auch gerade mit der Öffnung oben. Aber wir lesen immer wieder, Noah führte alles genauso aus, wie der Herr es ihm befohlen hat. Und ich glaube, es steht einfach nicht alles natürlich in dem Sinnflutbericht drin. Aber Noah war in dem gehorsam, was Gott ihm aufgetragen hat. Und um den Rest kümmerte sich dann Gott. Und er hatte 120 Jahre lang Zeit, die Arche zu bauen. Und ich habe mich dann so gefragt, wenn ich jetzt so ein Schiff bauen müsste, boah, ich hätte so viele Fragen über die Tiere. Wie können wir die Tiere am besten unterbringen? Von jeder Art, was heißt es? Welche Tiere mache ich wohin? Wie viele Käfige brauchen wir für die vielen Vögel? Wie viele Käfige für die kleinen, für das kleine Vieh? Ja? Wie können wir sie optimal anordnen, dass wirklich alle Platz haben? Welche Nahrung nehmen wir mit für diese ganzen Tiere? Und bemerkenswert ist, es gibt viele Tiere in einem Ausnahmezustand, gehen die in so eine Art Starre. In so einen Ausnahmezustand, wo die gar nicht so viel essen. Wie bauen wir die Ställe, damit wir das mit der Tierpflege hinbekommen? Wie geht denn das, die Tiere zu versorgen? Wo bekommen die Tiere das Wasser her? Muss man da irgendwelche Rohre legen vom Wasser? Ich meine, vom Regenwasser kann man ja, also wenn es da so viel regnet, haben ja die Tiere echt genug zu trinken auch. Hey, so viele Fragen, glaube ich, hatten die, uns zu konstruieren und zu überlegen. Und Tierhaltung in der Arche mit einer guten praktischen Anordnung war möglich. Das hat mal einer ausgerechnet, Name habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Und viele von uns auch, glaube ich, haben sich schon auch die Frage gestellt, wie hatten diese ganzen Tiere Platz in der Arche? Oder wer hat sich das auch schon mal gestellt? Oder? Das ist doch unglaublich. Da muss ich doch sagen, eigentlich, weißt du was, ist okay, ich... glaub's irgendwie, aber wenn ich mir das vorstelle mit den Tieren, da steige ich aus. Weil es wird noch begünstigt durch solche Bilder, die wir für unsere Kinder aussehen. Also wie viele Arten sehen wir hier? Keine 20. Und die Arche platzt aus den Nähten, ja. Aber so war's eben gerade nicht. Aber die Atheisten und liberale Bibellehrer, die lehnen genau diesen biblischen Bericht aus dem Grund ab, weil sie sagen, ist ja gar nicht möglich, die ganzen Tiere. Weil wenn man alle Rassen auch innerhalb einer Gattung nimmt, also zum Beispiel jetzt heute würde man die ganzen Hunderassen nehmen und alle Taubenarten, alle Entenarten, da würde man auf Millionen von Tieren kommen. Und die haben tatsächlich keinen Platz, ist unmöglich, ganz klar. Aber... es gab drei, und die ganzen, überhaupt alle Tiere. Es gab drei Bedingungen für Noah, die hat ihm Gott gesagt. Und es war, nimm luftatmende Tiere mit einer Lunge. Nimm Landbewohner mit. Also waren schon mal die ganzen, wahrscheinlich Pinguine, Wale, Delfine. Ja, alles war so. Das nächste Bild ist da ganz interessant. Also da ist das eine, aber das andere, was noch folgt, genau, fand ich so interessant. So die ganzen Meeresbewohner waren da nicht gemeint. Und es gibt ja viele Tiere, die überleben im Wasser. Luftatmend, Landbewohner und dann Vertreter von jeweils einer Art, einer biblischen Art. Und eine Art im biblischen Sinn, das ist eine Gruppe von Tieren, die man untereinander kreuzen kann. Und damit bricht man im Prinzip lässt sich das ganz logisch runterbrechen. Zum Beispiel anhand von der Ente. Es gibt 170 Entenarten. Aber alle kann man untereinander kreuzen. Das heißt, zu Noah kam ein Entenpaar, was sich dann durch Kreuzungen, was die verschiedenen Arten dann wieder, wie sich die wieder entwickelt hatten. Sieht man an den Hunden, heute gibt's Hunderassen, die gab's vor 200 Jahren noch gar nicht. Also es gibt einfach, aber innerhalb der Art, zwei Arten ist nicht lebensfähig, ist nicht fortpflanzungsfähig. Ein Wissenschaftler geht von ca. 16.000 Tiergattungen aus, die in der Arche vertreten waren. Und er hat das aufgrund von einer Berechnung, hat er sich dann vorgestellt, die Arche war ein gigantisches Schiff mit einem Raummaß von ca. 43.000 Kubikmeter. Das entspricht ca. 569 moderne Eisenbahnwaggons und das entspricht ca. einem Zug von 8 Kilometer Länge. Und ich finde, dann kann man sich so die Dimension wirklich doch auch vorstellen. Und man geht, einer hat mal eine Berechnung aufgestellt, man geht von einer Durchschnittsgröße von einem Schaf, glaube ich, war's. Von allen Tieren, wenn man da Durchschnitt nimmt, von der Größe von einem Schaf aus. Und dann wird's irgendwie schon richtig vorstellbar, finde ich. Einer der Lieblingssätze überhaupt von der ganzen Bibel von mir persönlich ist, und der Herr schloss hinter ihm zu. Das hat mich schon immer fasziniert. Nicht der Noah hat von innen irgendwie zugemacht, sondern Gott hat die Tiere geschickt und er war der, der zugeschlossen hat. Gott gibt den Auftrag, Noah macht, was er machen kann, nämlich reingehen dann, die Arche bauen, aber Gott macht den Rest. Und Gott hat die Tiere zu Noah geschickt. Ob sich das jetzt abgespielt hat während der 120 Jahre, steht auch nicht drin. Hatte Noah, was weiß ich, einen großen Bauernhof oder eine Farm, wo alle Tiere erstmal gesammelt wurden und kamen? Oder war die Tiersammlung oder das, dass die Tiere kamen, erst in diesen letzten 7 Tagen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, dass alle Tiere kamen. Und zwar von jeder Art eins, weil sie haben von Gott den Befehl bekommen. Sie sollen kommen und in die Arche gehen. Und Gott hat sich darum gekümmert. Gott hat einen Plan in der Tasche, nicht der Noah. Und ich glaube für der Noah, es war täglich eine Entscheidung für den Glauben. Und das gilt auch für dein Leben. Gott hat die Pläne von deinem Leben in der Tasche. Mach du, was du machen kannst, was er dir aufgetragen hat. Und Gott macht aber den Rest. Vertrau ihm doch, egal um was es geht in deinem Leben. Gib ihm dein Vertrauen und er kümmert sich darum. Und er wird dich nicht im Stich lassen, weil er ist Gott. Und Gott schloss die Tür zu. Es war nicht Noah. Und damit, dass Gott die Tür zuschließt, das war auch ein deutliches zu spät für alle draußen. Es gibt ein zu spät. Und es wird auch in Zukunft ein zu spät geben. Wir leben in der Gnadenzeit, aber es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät für deine Familie, die noch nicht bekehrt ist. Es gibt ein zu spät für deine Verwandtschaft, für deine Nachbarn, für die Leute, die dir lieb und teuer sind, für die Leute, die du gar nicht kennst. Es gibt ein zu spät. Und als ich jetzt in London mit der Caro war, die vielen Menschen, mich hat's erstmal erschlagen, die vielen Menschen, das war, ich bin Landei pur. Das war zu viel. Aber ich hab mich ja die letzten 2 Wochen eben mit der Arche beschäftigt und das war genau auch in der Zeit. Ich habe so oft dran gedacht, boah, wie viel Menschen verloren gehen, weil sie vielleicht das Evangelium eben nicht annehmen. Aber wie viele noch gerettet werden. Weil Gottes Gnadenzeit, die ist eben auch da. Und wir haben auch einen Gottesdienst besucht. Da ging es auch darum, seid Wächter da, wo Gott euch hingestellt hat. Und diese Kirche war voll. Und das hat mich dann wiederum auch wieder gefreut, weil ich die vielen Menschen gesehen habe, die bereit waren. Ja, sie sind Wächter in dieser großen Stadt. Auch da, Gott sorgt. Gott sorgt. Gott sorgt auch in Herbelsheim. Lasst uns Prediger der Gerechtigkeit sein. So, jetzt kommen wir zum dritten Teil der Geschichte und zum Schluss der Geschichte. Kinder, könnt ihr noch?
Ja.
Gut, super.
Bisschen,
so. Das geht schon, das macht ihr. So, es geht weiter. 40 Tage lang regnete es in Strömen. Die Flut bedeckte den Erdboden und hob das Schiff vom Boden ab. Das Wasser stieg hoch und höher und das Schiff schwamm auf der Wasseroberfläche. Das Wasser stieg unaufhaltsam weiter. Zuletzt überflutete das Wasser sogar die höchsten Berge der Erde. Es stand 15 Ellen über den höchsten Berggipfeln. Alle Lebewesen auf der Erde ertranken. Alle Vögel, alle zahmen und wilden Tiere, die Kriechtiere und alle Menschen. Alles, was atmete und auf dem Festland lebte, starb. So ließ Gott alle Menschen und Tiere umkommen und vernichtete alles Leben auf der Erde. Allein Noah blieb am Leben und jene, die mit ihm im Schiff waren. Und das Wasser stieg 150 Tage lang an. Jetzt kommt 1. Mose 8. Doch Gott dachte an Noah und alle Tiere im Schiff. Er ließ einen Wind aufkommen, der die Wassermassen zurückgehen ließ. Gott ließ die unterirdischen Quellen versiegen und stoppte die Regengüsse. Nach 150 Tagen begann das Wasser allmählich zu sinken. Und am 17. Tag des 7. Monats lief das Schiff auf den Berg Ararat. Das Wasser sank weiter, sodass 2,5 Monate später weitere Berggipfel zu sehen waren. Nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster, das er in das Schiff eingebaut hatte. Er ließ einen Raben frei, der aber hin und her flog, bis die Erde trocken war. Dann ließ Noah eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser inzwischen abgeflossen war. Aber die Taube fand keinen Platz, an dem sie sich niederlassen konnte, da das Wasser noch die ganze Erde bedeckte. Deshalb kehrte sie zum Schiff zurück. Noah streckte seine Hand aus und holte die Taube wieder zu sich in das Schiff. Noah wartete eine Woche. Dann ließ er die Taube erneut fliegen. Diesmal kehrte der Vogel gegen Abend mit einem frischen Blatt eines Olivenbaums im Schnabel zurück. Jetzt wusste Noah, dass das Wasser versickert war. Er wartete noch eine weitere Woche. Dann ließ er die Taube noch einmal fliegen. Und dieses Mal kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Schließlich im 601. Lebensjahr Noahs, 10,5 Monate nachdem die Flut begonnen hatte, öffnete Noah das Dach des Schiffs, um Ausschau zu halten. Das Wasser war beinahe ganz verschwunden. Und nach 2 weiteren Monaten war die Erde trocken. Dann sprach Gott zu Noah. Also Noah hat gewartet, bis er gehört hat. Dann sprach Gott zu Noah, verlass nun mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern das Schiff. Lass alle Tiere und Vögel, die bei dir im Schiff sind, frei, damit sie sich auf der Erde ausbreiten und sich vermehren können. Da verließen Noah, seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herr gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und jetzt kommt 1. Mose 9, die ersten 17 Verse. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Jeder, der einen Menschen tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Ihr aber sollt viele Kinder bekommen und die Erde wieder bevölkern. Dann sprach Noah zu seinen Söhnen, Gott zu Noah und seinen Söhnen. Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für diesen ewigen Bund, den ich mit euch schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Und wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde, auch mit den Menschen in Herbolzheim im Jahr 2018, schließe. Jetzt kommt der schönste Part, nämlich Gottes Rettung. Im Hebräer 11, Vers 7 steht, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Noah hat durch Glauben die Arche gebaut. Er hat Gott geglaubt, ja, das ist wahr, was du sagst. Und dieser gleiche Glaube, der rettet auch dich heute. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder hier im Raum, jeder, den ihr kennt, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und was auch noch interessant war bei dem Vergleich zur Arche ist, in der Arche, Gott sagt, mach eine Tür. Es gab nicht mehrere Türen zur Arche. Es gab eine Tür und durch diese Tür musste jeder gehen, der die Rettung wollte durch die Arche von der Flut. Und genau so ist es auch heute. Es gibt eine Tür. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird errettet werden. Jesus ist die Tür. Es gibt nur ein. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Hey, das ist so klar. Und das ist aber auch die Gewissheit für die, die wir glauben. Gott steht zu seinem Wort. Der Glaube an den Namen Jesus ist deine und meine Rettung, wenn du das glaubst. Und zum Schluss möchte ich einfach noch einen Auszug aus dem Buch von Spurgeon vorlesen. Das war, glaube ich, auch sein Schluss vom Buch. Alle, die sich in der Arche befanden, waren sicher. Niemand wurde aus diesem von Gott bestimmten Zufluchtsort herausgezogen. Alle, die hineingingen, sie kamen unverletzt wieder heraus. Sie alle wurden durch die schreckliche Katastrophe hindurchgebracht. Die Arche erhielt sie alle. Und so wird Jesus Christus alle die erhalten, die ihm treu sind. Keiner von ihnen soll umkommen und keiner wird sie aus Gottes Hand reißen. Alles hängt für dich einzig und allein von der Frage ab. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass er der Heiland ist, der Retter? Ist er dein Herr? Wenn dein Herz Jesus vertraut, dann bist du sicher in seiner Hand. Aber wenn du nicht in ihm ruhst, dann bist du auf ewig verloren. Bedenke den Ernst dieser Wahrheit. Soweit Spurgeon. Und für alle, die an Jesus Christus glauben, habe ich noch eine Ermutigung, aber auch zugleich eine Warnung rausgesucht. Und die steht in der Offenbarung 2, Vers 9. Nämlich, bleibe treu. Du Kind Gottes hier in Herbolzheim. Bis zum Tod, dann will ich dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und das ist die Wahrheit. Vater im Himmel, wie groß bist du, wie, wir können es ja nur erahnen, nicht wirklich erfassen. Aber ich danke dir, dass es möglich ist, auch durch dein Wort, weil es in deinem Buch steht, dass wir die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe erfassen können von deiner Gnade, von deinem Charakter. Und ich danke dir für diese Geschichte, die uns zur Ermahnung, zur Ermutigung aufgeschrieben wurde. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der absolut gnädig ist. Ich danke dir, dass du immer die Rettung im Blick hast. Deine Gnade ist unermesslich. Und Herr, ich bete für uns, die mir an dich glaube, die hier sitzen, dass mir diese Prediger der Gerechtigkeit wäre, dass wir erfüllt sind von deinem Geist, damit wir Zeuge sind, Zeuge da draußen in unserem Umfeld, an der Arbeit, in der Schule, zwischen Arbeitskollegen, zwischen Schülern. Da, wo wir sind, bei der Hausarbeit, bei Leuten, die vorbeikommen, in unserer Nachbarschaft. Egal, was wir machen. Dass wir Prediger der Gerechtigkeit sind, nicht nur mit Worten, sondern mit unserem Leben. Ich danke dir für deine Gnade mit uns. Ich danke dir, dass wir in deiner Vergebung leben. Und dass das gerecht ist vor deinen Augen. Wenn man an dich glaubt, an deine Vergebung glaubt, wenn man sich demütigt vor dir, wenn man weitergeht, wenn man dir mehr glaubt als allem Sichtbare. Und für die, die dich noch nicht kennen, die mir auch kennen, vielleicht Leute, die hier sind, ich bete, dass sie suchen nach der Wahrheit, dass sie sich dir ergebe, dass sie sich dir hingebe, dass sie kapituliere vor dir und sage, ja, du bist Gott, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, du hast alles erschaffen. Gott, mir ehre dich. Mir bete dich an. Alle Ehre dir. In Jesu Namen. Amen.